Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg gerät wegen der Plagiatsvorwürfe bei seiner Doktorarbeit zunehmend unter Erklärungsdruck. Die Universität Bayreuth setzte ihm heute eine Frist, sich binnen 14 Tagen zu äußern. Guttenberg soll längere Textpassagen von anderen Autoren kopiert haben, ohne dies kenntlich zu machen. Inzwischen werden immer mehr solcher Vorwürfe laut. Guttenberg selbst nahm heute keine Stellung. Eine Wahlkampfveranstaltung am Abend sagte er kurzfristig ab.
Hier wollte der Verteidigungsminister heute Abend auftreten, gleich nach seiner Rückkehr aus Afghanistan. Doch dann die Absage, wenige Minuten vor Beginn einer Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt.
Jetzt kam die kurze, knappe Information mit einigen persönlichen Erläuterungen, aber der Fakt selber war kurz und knapp, dass er derzeit in Berlin nicht abkömmlich ist.
Also immer noch keine Auskunft des Ministers zu seiner umstrittenen Doktorarbeit. War es wirklich nur ein Versehen oder hat er bewusst geschummelt? Immer drängender diese Fragen, denn ständig tauchen neue Textstellen auf, die der Minister bei anderen abgeschrieben haben soll. Hier zum Beispiel Guttenplagg-Wiki heißt diese Internetseite, wo jeder Nutzer neue Fundstellen ablegen kann. Die Liste wächst. Unterdessen hat die Universität Bayreuth mit der Prüfung der Plagiatsvorwürfe begonnen. Zu Guttenberg muss sich jetzt schriftlich dazu äußern.
Wir verfahren da genauso, wie wir sonst in solchen Fällen vorgehen. Es gibt klare Regeln dafür und nach genau diesen verfahren wir. Wir erwarten eine Stellungnahme in circa 2 Wochen von dem Herrn zu Guttenberg.
Feilgeboten als Kassenknüller in diesem Berliner Buchladen zu Guttenbergs Doktorarbeit. Eine zweifelhafte Ehre. Der Opposition jedenfalls bieten die abgekupferten Texte eine willkommene Angriffsfläche gegen den populärsten Minister im Kabinett Merkel. Rückendeckung dagegen aus der eigenen Partei, vorerst jedenfalls.
Ich weiß, was manche wollen, aber das wird nicht geschehen zwischen einem Karl Theodor und mir. Wir verstehen uns gut und wenn jemand in Problemen ist, helfen wir uns gegenseitig.
Der Bendlerblock in Berlin, Dienstsitz des Verteidigungsministers heute Abend. Hinter hell erleuchteten Fenstern bisher niemand zu erreichen.
Zur Diskussion um Verteidigungsminister zu Guttenberg jetzt live aus Berlin, Reinhard Becker.
Zum ersten Mal wird es richtig ernst für Karl Theodor zu Guttenberg. Der Bundesverteidigungsminister hat große Probleme, nicht weil er vor Jahren Teile seiner Doktorarbeit abgekupfert oder nicht als Zitat kenntlich gemacht hat, sondern weil seit Bekanntwerden der Vorwürfe seine Glaubwürdigkeit angegriffen wird. Noch gesteht man ihm zu, sich nachhaltig zu entschuldigen oder die Vorwürfe zu widerlegen. Nicht nur von der Opposition, auch aus den eigenen Reihen, aus der Unionsfraktion, werden Antworten von zu Guttenberg erwartet. Die Union möchte ihren Star ungern verlieren. Karl Theodor zu Guttenberg, so wird es hier in Berlin erwartet, sollte jetzt sehr schnell Stellung nehmen. Der abgesagte Redeauftritt heute Abend könnte ein Zeichen dafür sein, dass er den Ernst der Lage erkannt hat. Nach allem, was wir wissen, will er aber den Druck, der jetzt auf ihm lastet, aushalten. Zurück nach Hamburg.
Nach den Aufständen in Tunesien und Ägypten regen sich auch in anderen arabischen Staaten Proteste. In Libyen schoss die Polizei mit scharfer Munition und soll mehrere Demonstranten getötet haben. Im Jemen fordern vor allem Studenten den Rücktritt der Regierung. Und im Golfstaat Bahrain räumte das Militär einen Platz in der Hauptstadt Manama, auf dem Demonstranten kampiert hatten.
Sie kamen im Morgengrauen, die mit Schlagstöcken, Tränengas und Gummigeschossen bewaffneten Polizisten, während auf dem zentralen Platz der Hauptstadt tausende Demonstranten noch schliefen. Der Auftrag der Sicherheitskräfte war, den Platz von den Regimegegnern und ihrem Zeltlager zu räumen. Die Demonstranten wehrten sich verzweifelt gegen die Angreifer oder versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Wir haben niemandem etwas getan, wir haben geschlafen, als sie uns überraschten und angriffen. Es gab Tote und Dutzende Verletzte. Fast alle Schiiten, die zwar die Bevölkerungsmehrheit stellen, sich aber von den herrschenden Sunniten unterdrückt fühlen. Auch der Sicherheitsapparat wird von Sunniten kontrolliert. Die wichtigste schiitische Oppositionspartei im machtlosen Parlament kritisierte dieses Vorgehen der Polizei scharf. Ihr Vorsitzender sagte heute: Was heute passiert ist, ist reiner Terrorismus. Wer immer die Entscheidung zum Angriff getroffen hat, wollte töten. Mit Panzern verhinderte heute die Armee eine Rückkehr der Demonstranten auf den zentralen Platz. Am Abend treffen sich Außenminister der Golfstaaten, um über die Lage zu beraten. Auch im seit 42 Jahren von Gaddafi regierten Libyen fordern Demonstranten politische Reformen. Auch hier gab es Tote und Verletzte. In Jemens Hauptstadt Sana'a lieferten sich Regimegegner Straßenschlachten mit Unterstützern des Alleinherrschers Saleh, auch hier Verletzte. Die Reformversprechen des Präsidenten haben die Lage bislang nicht beruhigen können.
Auch im Westjordanland sind heute mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen. Die überwiegend jungen Palästinenser forderten eine Einigung der rivalisierenden Organisationen Fatah und Hamas. Doch deren Vertreter stritten heute erneut über die für September geplante Wahl. Palästinenser Präsident Abbas von der Fatah sagte, die Wahl müsse nicht nur im Westjordanland, sondern auch im Gazastreifen und in Ostjerusalem abgehalten werden. Die im Gazastreifen herrschende Hamas dagegen lehnt die angekündigte Wahl ab. Ihr Sprecher Suri sagte, die aktuellen Probleme würden damit nicht gelöst.
Drei Tage vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben die Parteien heute noch einmal um Stimmen geworben. Unterstützt wurden sie dabei von führenden Bundespolitikern. Mit der Wahl in Hamburg fällt der Startschuss für insgesamt 7 Landtagswahlen.
Für den Amtsinhaber Bürgermeister Christoph Ahlhaus Unterstützung von höchster Stelle. Bundeskanzlerin Merkel tritt auf zum Höhepunkt des Bürgerschaftswahlkampfs. Die Umfragen verheißen nichts Gutes für die Hamburger CDU. Dennoch, der Gast aus Berlin gibt sich kämpferisch.
Meine Geburtsstadt, wunderschöne Stadt, die muss ordentlich regiert werden und dafür brauchen wir die christlich-demokratische Union.
Hamburg Sozialdemokraten sonnen sich derweil im Umfragehoch. Mehr als 40% sagen die Meinungsforscher voraus. Für Spitzenkandidat Olaf Scholz und seine Partei wäre es ein guter Start ins Superwahljahr 2011. Das weiß auch der Parteivorsitzende, als er auf die Hartz-IV-Verhandlungen anspielt.
Die Bereitschaft, zu Ergebnissen zu kommen, das muss auch in Berlin wieder zum Alltag werden. Und dafür brauchen wir Leute wie Olaf Scholz.
Die Grünen haben mit ihrem Ausstieg aus der Koalition mit der CDU die Neuwahlen überhaupt erst nötig gemacht. Gerne wollen Frontfrau Anja Heidung und ihre Mitstreiter in Hamburg wieder mitregieren. Dieses Mal mit ihrem traditionellen Partner, der SPD.
Ich glaube, dass eine gute Chance besteht, in Hamburg zu einer Mehrheit von SPD und Grünen zu kommen, um in dieser Stadt eine vernünftige Politik und auch damit ein stärkeres Gewicht dieser beiden Parteien im Bund zu erreichen.
Sie spielen in hanseatischen Koalitionsplänen keine Rolle. Die Linken und ihre Spitzenfrau Dora Hayen. Ihre Rolle sehen sie für die nächste Wahlperiode in der Opposition wie bisher. Die Linken setzen darauf, wieder mit deutlich mehr als 5% in die Bürgerschaft einzuziehen.
Wenn die SPD die Mehrheit erreicht oder wenn sie mit den Grünen regiert, dann sind wir eben eine klare, linke, soziale, friedenspolitische Opposition. Und das brauchen die beiden Parteien.
Bei den Liberalen soll der Außenminister mithelfen, über die 5%-Hürde zu kommen. FDP-Spitzenkandidatin Katja Suding und Guido Westerwelle am Abend bei der Abschlussveranstaltung der Partei. Nach 7 Jahren hoffen sie wieder, in Hamburgs Landesparlament einzuziehen. Insgesamt bewerben sich 12 Parteien und eine Wählervereinigung bei der Wahl am kommenden Sonntag.
Nach mehr als eintägiger Fahrt hat ein Atommülltransport das Zwischenlager bei Lubmin erreicht. 7000 Polizisten waren bundesweit im Einsatz. Es war der zweite Castortransport nach Lubmin innerhalb von 2 Monaten.
Der Atommülltransport ist am Ziel. Die Behälter mit dem hochradioaktiven Material aus der Wiederaufarbeitungsanlage in Karlsruhe werden nach 28 Stunden in das Zwischenlager Nord gebracht. Ursprünglich sollte Lubmin nur den radioaktiven Müll der Kernkraftwerke aus der ehemaligen DDR aufnehmen. Jetzt wird auch bundeseigener Müll in Lubmin zwischengelagert. Und die Angst wächst, dass die Verabredungen aus den 90er Jahren weiter unterlaufen werden. Das und die Atompolitik der Bundesregierung schüren den Protestwillen. Auch dort, wo sonst nie ein gelbes Kreuz zu sehen war, finden sich jetzt die Menschen zusammen. Der Tag des Protests, der den Atommüll quer durch Deutschland begleitete, verlief bis auf wenige Ausnahmen dennoch friedlich. Und der Innenminister bestätigt, dieser Castortransport war offiziell der letzte ins Zwischenlager Lubmin.
Im Übrigen sind die Stellplätze für Castoren derzeit auch belegt. Alles andere benötigt einen neuen Antragsverfahren.
Auch die Spekulationen um ein Endlager in Lubmin weisen die Energiewerke Nord zurück.
Ein Endlager in Deutschland muss ein unterirdisches Lager sein in tiefen geologischen Schichten. Wir haben hier ein Zwischenlager, bis nachher das Endlager für diese Stoffe, für die Kernbrennstoffe in Deutschland da ist. Und dann wird das hier wieder wegtransportiert.
Die Lagerung der Behälter mit dem hochradioaktiven Material ist in Lubmin erst einmal bis 2039 genehmigt. In Finnland wird gerade ein Endlager für hochradioaktiven Müll gebaut. Das erste weltweit.
Mediziner geraten im Umgang mit todkranken Patienten immer wieder in Gewissensnöte. Jetzt hat die Bundesärztekammer ihre strengen Grundsätze ein wenig gelockert. Darin heißt es, die Mitwirkung bei der Selbsttötung sei keine ärztliche Aufgabe. Sterben lassen könne aber im Einzelfall über der Pflicht stehen, Leben zu erhalten.
Die Debatte über die ärztliche Sterbehilfe in Deutschland bekommt neuen Diskussionsstoff. Die Bundesärztekammer hat ihr bisheriges Nein zur Hilfe bei der Selbsttötung gelockert. Sprach die Ärztevertretung bislang immer davon, die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung widerspricht dem ärztlichen Ethos und kann strafbar sein, heißt es in dem heute vorgestellten Papier, die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung ist keine ärztliche Aufgabe. In Einzelfällen könne die Beihilfe zum Suizid künftig ethisch vertretbar sein. Dennoch stellt Ärztepräsident Hoppe klar.
Ärzte sind dazu da, dass Krankheiten oder dass erstmal Gesunderhaltung passiert und Krankheiten behandelt werden. Wenn das nicht geht, dass die Leiden wenigstens erträglich sind und dazu da, dass Sterbenden bis zu ihrem Tode geholfen wird. Sie sind aber nicht zum Töten da.
Die Deutsche Hospizstiftung sieht die Neuformulierung und vor allem die Streichung des Wortes Ethos dagegen kritisch. Außerdem würde der Arzt bei der schwierigen Entscheidung weiterhin alleine gelassen.
Denn er steht jetzt im Dilemma, wie soll er entscheiden als praktischer Arzt, wann ein Leiden so unerträglich ist, dass er diesem Patienten bei der Selbsttötung unterstützen soll.
Rechtlich bindend für Ärzte bleibt aber das Standesrecht und das verbietet die Beihilfe zum Suizid. Ändern könnte dies allerdings der nächste Deutsche Ärztetag Ende Mai.
Zum ersten Mal hat ein Computer bei einem Wissensquiz gegen Menschen gewonnen. Bislang waren Elektronengehirne nur bei berechenbaren Strategiespielen wie Schach überlegen. Der neue Rechner ist nach dem IBM-Gründer Watson benannt und findet Antworten auf normal formulierte Fragen. Watson trat bei der US-Quizshow Jeopardy gegen zwei langjährige Champions an und gewann mit großem Abstand. Anders als eine Internet-Suchmaschine liefert er aus seiner Datenbank nicht möglichst viele Treffer, sondern einen, der am besten passt.
Neue Weltmeisterin im Riesenslalom wurde in Garmisch-Partenkirchen die Slowenin Tina Maze. Sie rettete auf der ruppigen und anspruchsvollen Kandahar-Piste als schnellste des ersten Durchgangs 900stel Vorsprung ins Ziel. Die 27-Jährige gewann nach Silber in der Superkombi den ersten großen Titel ihrer Karriere. Sie siegte vor Federica Brignone aus Italien und der Französin Tessa Worley. Maria Riesch rutschte auf Medaillenkurs liegend weg und schied aus. Titelverteidigerin Katrin Hölzel musste verletzt aufgeben. Beste deutsche Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg auf Rang 5.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 18. Februar.
An der Großwetterlage ändert sich wenig und so bleibt es auch bei dem meist trüben und weitgehend trockenen Wetter. Dabei breitet sich die kalte Luft aus dem Nordosten auch in den Südwesten Deutschlands aus. Heute Nacht hängt der Himmel meist voller Wolken. Ein paar Lücken gibt's vor allem im Westen, während im Osten örtlich etwas Schnee oder Regen fällt. Am Tag ist es überwiegend stark bewölkt oder neblig trüb. Die Sonne zeigt sich nur selten, am ehesten im Westen. Hier und da rieselt ein wenig Schnee. In der Südwesthälfte ist gebietsweise auch etwas Nieselregen dabei, aber meist bleibt es trocken. Schwacher im Norden, zum Teil mäßiger, an der Küste ab und zu frischer Wind aus Nord bis Ost. Am Oberrhein heute Nacht plus 2 Grad, sonst überall Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost. Im Westen und Südwesten morgen bis plus 7, im Nordosten minus 2 Grad. Auch am Samstag überwiegend stark bewölkt oder neblig trüb. Hier und da lugt auch mal die Sonne hervor. Gelegentlich fallen ein paar Tropfen oder Flocken. Ab Sonntag im Westen und Süden gebietsweise Regen oder Schnee, sonst eine trockene Mischung aus Wolken, Nebel und Sonne.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Karin Mioska. Darin schwere Stunden zu Gutenberg in Erklärungsnot sowie schwere Entscheidung, warum Obama Guantanamo nicht schließen kann.